hatte total ein Herz dafür, für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und sie hatte auch eine gute Art und Weise, über die Klamotten und so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und mehr kamen durch diese Beziehungen, die sich entwickelt haben, und durch den Kontakt kamen auch immer wieder Leute in unsere Gemeinde rein. Und die waren eine Zeit lang dabei, fanden es irgendwie gut, haben die Predigten mitbekommen und alles drumherum. Und Stück für Stück sind dann Menschen zum Glauben gekommen. Und wir hatten damals in unserem Gottesdienst immer so einen Teil, das war wirklich jeden Sonntag, das fand ich persönlich so das Interessanteste, da gab es immer einen Teil, wo es dann immer hieß, hat irgendjemand etwas mit Gott erlebt. Und dann konnte jeder, der wollte, einfach aufstehen, nach vorne gehen und die Sachen erzählen. Und das war wirklich sehr unterschiedlich, aber es war irgendwie immer interessant. Und ich bin recht bayerisch, bodenständig, nüchtern aufgewachsen, würde ich mal so sagen. Und da waren manche Gebetserhörungen dabei, wie, ah, ich habe gebetet tagelang für meinen Schnupfen und er ist weg, Halleluja. Und dann habe ich gedacht, ah, hätte vielleicht auch ohne Schnupf, ohne Gebet geklappt. Oder ich habe gebetet für einen Parkplatz und Halleluja, ich habe einen Parkplatz. Bei uns ist das auf dem Dorf, ich meine, da gibt es einen Haufen Plätze, wo du ein Auto hinstellen kannst. Aber ich wollte ihn auch nicht die Freude nehmen, wie auch immer. Und ich habe mir damals schon gedacht, Mensch, ich habe irgendwie nicht so gute Geschichten. Und manchmal ist natürlich auch in meinem Leben sind positive Sachen passiert, aber dummerweise habe ich oft vorher nicht dafür gebetet. Das heißt, ich hätte eigentlich eine super Story gehabt, aber habe vergessen, vorher zu beten. Und es ist trotzdem passiert. Und naja, auf jeden Fall klang manches ein bisschen nach Zufall, muss ich sagen. Aber bei manchen Sachen habe ich wirklich gemerkt, die Leute hier, die haben etwas in ihrem Leben, das ich nicht habe. Ich habe von klein auf schon das mitbekommen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, und habe mich da in der Gemeinde wohlgefühlt, habe auch gebetet und gesungen, aber irgendwie trotzdem habe ich gemerkt, die haben etwas, was ich nicht habe. Da gibt es irgendwie einen Unterschied. Ich war natürlich ein netter Kerl, bin nach wie vor davon überzeugt, frag nicht meine Mama, aber ich war ein netter Kerl und habe, denke ich, die Sache gut gemacht. Sogar in der Gemeinde dann später auch mit Gitarre gespielt, den Herrn gepriesen, war alles gut und so. Und, aber trotzdem habe ich gespürt, da fehlt mir etwas. Es gibt einen Unterschied zu dem, was diese Menschen dort erlebt haben. Und Jahre später kam ich dann wirklich in diesen Genuss dieses Unterschieds am eigenen Leib und habe gespürt, was es wirklich heißt, sein Leben in die Hand Jesus zu legen. Und Jahre später, sehr viel mehr Jahre später, habe ich das dann auch erleben dürfen, so aus erster Nähe, dass auch Freunde von mir zum Glauben gekommen sind. Und es war wie Weihnachten und Ostern zusammen, dass Gott tatsächlich durch mich, wo ich viele Fragen nicht beantworten konnte und nicht so fromm bin, wie ich gern wäre, dass dennoch das passiert ist, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Und die Frage ist ein bisschen, was macht denn eigentlich so den Unterschied? Und weiß nicht, ich glaube, die meisten, die heute hier sind, würden sich als Christen bezeichnen und sie haben vielleicht schon diesen Unterschied gemerkt. Gleichzeitig gibt es vielleicht auch Menschen, die heute da sind und sagen, ja, irgendwie, ich glaube vielleicht an Gott, aber ich weiß nicht so recht, soll ich das so extrem machen, so emotional und so, und brauchst du es überhaupt? Es gibt auch manchmal, dass in Gemeinden manche auch über Jahre hinweg dabei sind, sogar mitarbeiten, aber doch nie wirklich diese persönliche Entscheidung getroffen haben. Und möchte gerne heute ein bisschen darüber sprechen, was denn eigentlich so wirklich den Unterschied macht und was so die Auswirkungen davon sind. Jesus spricht in der Bibel an einer Stelle davon, dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Fähigkeit besitzt, dir ein neues Leben zu schenken. Das heißt, der Heilige Geist schenkt dir eine neue Geburt. Und als damals Jesus davon gesprochen hat, war das, wie vielleicht auch für dich, wenn du vielleicht noch nicht so damit bewandert bist mit der ganzen Thematik, war das für einige Leute überhaupt nicht vorstellbar. Wie konnten sich das nicht vorstellen? Wie soll das denn funktionieren, eine Neugeburt? Und es gab einen Mann, der hieß Nikodemus und erzählte sich damals zu den Pharisäern. Es war eine jüdische, religiöse und auch politische Partei damals. Und die haben es mit den jüdischen Gesetzen sehr, sehr ernst genommen. Haben genau hingeschaut und genau hingehört, wenn jemand was gesagt hat. Und sie hatten auch genau hingehört, wenn Jesus etwas gesagt hat, der auch selber ein Jude war. Und dieser Nikodemus hat dann daraufhin gleich nachgefragt und hatte zu Jesus gesagt, was meinst du damit? Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Wie soll denn das funktionieren? Und Jesus hat darauf erwidert, wenn du in das Reich Gottes kommen willst, dann musst du aus Wasser und Geist geboren werden. Und weiter hat er ausgeführt, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Nochmal eine ganz andere Kategorie. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Das klingt nach wie vor ein bisschen komisch, von Neuem geboren werden, vielleicht ein bisschen nach Science-Fiction oder Fantasy-Film. Wie funktioniert das denn konkret mit dieser neuen Geburt, mit dieser geistlichen Wiedergeburt? Wie kann man denn das erklären? Und Jesus hat dann nochmal einen draufgesetzt und hat nochmal eine klarere Erklärung gebracht. Und wenn dir das bisher unklar war, dann hör jetzt genau hin, was der Sohn Gottes gesagt hat. Und er hat gesagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Schöne Antwort, oder? Hat einfach gesagt, also ganz ehrlich, man kann es nicht wirklich erklären. Jesus hätte es mit Sicherheit irgendwie erklären können, aber er hätte es nicht kapiert, wir genauso wenig. Er war ja der Sohn Gottes, er hatte ja alles Wissen. Er wusste genau, wie es läuft, aber er wusste, wir als normale Menschen, wir kriegen das irgendwie nicht ganz gebacken, diese ganze Sache. Aber er hat klar den Punkt gesetzt, so wie beim Wind, wenn du auch nicht genau weißt, genau woher er kommt oder wohin er geht, du spürst trotzdem, heute ist windig, Sachen fliegen rum, irgendwo etwas passiert, du spürst, es ist windig oder es ist windstill, du merkst einfach die Auswirkungen davon. Was ändert sich denn konkret, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du im Heiligen Geist von Neuem geboren bist? Ich möchte auf drei Dinge eingehen. Zum einen, ich glaube, für viele Menschen ist es so ein Grundbedürfnis, irgendwo seinen Platz im Leben zu haben. Wir haben alle irgendwie ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen wissen, wo ist mein Zuhause, wo kann ich schlafen, wo kann ich mich ein bisschen so einrichten, dass das für mich passt. Wo sind meine Freunde, wo ist mein Job, was kann ich? Und gerade wenn man dann so irgendwann mal älter wird und man zieht von zu Hause aus und man freut sich natürlich auf all das Neue, was kommt, aber gleichzeitig ist es auch eine herausfordernde Zeit, eben wirklich so seinen Platz irgendwo zu finden, wo ist mein Ding, wo ist mein Zuhause. Und viele Menschen fühlen sich da doch auch ein bisschen zwischen den Stühlen, eine ganze lange Zeit lang. Und manchmal ist es auch so, dass Menschen vielleicht, obwohl sie sogar sagen, ich habe meinen Partner gefunden, mit dem ich jetzt wirklich durchs Leben gehen will und man hat vielleicht sogar Kinder, man hat irgendwie eine Wohnung oder ein Haus und man hat einen tollen Job. Dennoch ist manchmal das so, dass man in sich das Bedürfnis verspürt und spürt, Mensch, irgendwie, ich bin noch nicht da angekommen, was ich mir eigentlich wünsche. Und ich möchte gerne zwei Bibelverse dazu vorlesen. Zum einen im Johannes 1,12 im Neuen Testament, da heißt es, all denen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und zweiter Vers im Epheser 1, Vers 14, da heißt es, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, da steckt schon ziemlich direkt drin, wenn du wiedergeboren wirst, wenn du durch den Heiligen Geist neues Leben in dich bekommst, wenn du wiedergeboren wirst, Jesus in dein Leben aufnimmst, dann wirst du Gottes Kind. Und das ist nicht nur so ein Fakt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich Gottes Kind und okay, danke schön, jetzt weiß ich das auch, sondern es, wenn der Heilige Geist in dich kommt, das verändert etwas in dir. Das heißt, du kannst wirklich merken, du hast eine innerliche Heimat gefunden. Und ich kenne das auch bei mir selber. Manchmal gibt es Momente, wo ich von mir selbst enttäuscht bin oder manchmal Momente, wo ich mir Sorgen um die Zukunft mache. Manchmal Momente, wo ich auf der einen Seite total glücklich bin für all das, was ich entwickelt habe, aber gleichzeitig weiß ich, alles ist endlich. Es geht, kann nie immer so sein. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Schicksalsschlag oder was auch immer. Oder manchmal verspüre ich irgendwie einen Druck oder einen Stress und frage mich, ob ich all dem gewachsen bin. Aber in all dem weiß ich eines, es gibt eine Konstante, ich habe meine innerliche Heimat und meine innerliche Heimat ist bei Jesus, ist bei Gott. Und es ist wirklich eine unbeschreibliche Grundlage, die du hast. Und du musst dir diese Heimat nicht verdienen, selbst wenn du manchmal irgendwo mal wieder daneben haust, wenn du dich dafür entschieden hast und wieder im Heiligen Geist neu geboren bist, du bist Gottes Kind. Und eigentlich kann nichts und niemand kann dich von dem wegreißen, außer du sagst ganz bewusst, das will ich gar nicht und so. Aber nichts und niemand kann dich von dem entreißen. Und diese Geborgenheit, dieses Angenommensein, dieses Verstandenwerden, das ist nicht nur hin und wieder ein warmes Gefühl, sondern das ist etwas, was zutiefst Seelenerfüllendes. Und es ist ein Geschenk. Und beim Geschenk ist das Schöne, man muss es sich eben nicht verdienen, sonst wäre es irgendwie eine Bezahlung, sondern es ist ein Geschenk. Aber es liegt dennoch an dir und an mir, ob wir dieses Geschenk annehmen Und manchmal fällt es uns gar nicht so leicht, ein Geschenk anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir jemand irgendwie vielleicht wirklich eine tolle Sache schenkt, dass du manchmal sagst, boah, kann ich das überhaupt annehmen? Oder will ich das? Denkt er vielleicht, ich kriege das nicht alleine hin. Wieso muss mir der jetzt das und das schenken? Es braucht schon ein gewisses Maß auch, dass man seinen Stolz überwindet und sagt, okay Gott, ich möchte dieses Geschenk annehmen, dass ich dich in meinem Leben brauche, dass du mir all die Dinge vergibst, wo ich weiß, da liege ich daneben, da habe ich bisher nicht nach deinem Willen gelebt. Es braucht dieses Springen über seinen Schatten, über seinen Stolz, aber dann ist es wirklich ein Geschenk und du musst nicht rackern dafür. Das ist eine erste grundlegende Auswirkung. Ich gehöre zu Gott, ich bin sein Kind. Eine zweite Auswirkung von dieser neuen Geburt, möchte ich dir kurz eine Geschichte erzählen. Als ich noch vor einigen Jahren in München gelebt hatte, da hatte ich einen Studienkollegen. Einen früheren Studienkollegen, hatte eigentlich gerade mein Studium frisch abgeschlossen. Und der kam gar nicht aus München, aber er hat es mitbekommen, okay, der Mike ist jetzt von Stuttgart nach München gezogen. Und er hat sich daran erinnert, dass er eigentlich einen Freund hat, mit dem er nur noch sporadisch ab und zu tun hatte. Aber er wusste von diesem Freund, der glaubt irgendwie an Gott und er ist irgendwie offen dafür. Also er ist irgendwie spirituell offen, er will sich mehr damit irgendwie auseinandersetzen, aber so richtig weitergekommen ist er in dieser Frage noch nicht. Und dann wusste er, der Mike ist nach München gezogen und er wusste auch von mir, dass ich damals auch in der Gemeindegründung dort mit drin war und dass es voll mein Herz ist und ich sehr gern mit Menschen irgendwie mich unterhalte und zusammen bin, die sagen, okay, ich glaube, dass es irgendwie was gibt, aber ich habe da noch so viele Fragen und das stimmt doch alles gar nicht. Also ich stehe da drauf. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Ich finde es wirklich, mir macht es Spaß, mit so Menschen einfach auch befreundet zu sein oder zu reden. Und es war dann so, dass mein Freund dann auch mal nach München gekommen ist. Dann haben wir uns gemeinsam getroffen, auch mit dem anderen Freund, Armin hieß der. Und ich hatte ihn dann, wir haben uns sehr gut verstanden, der Armin und ich. Und ich habe ihn dann immer wieder auch mit eingeladen in meine damalige Kirche. Und er kam auch mit. Und wir hatten schon einiges über Gott gesprochen, er war schon ein paar Mal dabei. Und dann habe ich immer wieder mal so ein bisschen nebenbei fallen lassen, dass es auch die Möglichkeit gäbe, dass wir wie so eine Art Glaubensgrundkurs machen könnten. Also dass wir das so eins zu eins, dass wir wirklich mal ein bisschen durchgehen, um was geht's eigentlich bei der ganzen Sache. Und er hat immer gesagt, ja, das ist ganz nett, aber Mike, danke, also mach dir nicht die Arbeit wegen mir, ich brauche das nicht. Und dann war es einfach so. Und dann ging noch mal einige Zeit ins Land. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, Armin, du hast jetzt schon so viel mitbekommen, du bist ja immer wieder im Gottesdienst dabei, wir haben schon viel geredet. Ich würde mal interessieren, was hält dich eigentlich davon ab, diesen Schritt zu gehen und dein Leben in Gottes Hand zu legen? Gibt es da irgendwas Konkretes? Dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, eine gute Frage, weiß ich eigentlich auch nicht so recht. Weiß nicht genau. Dann habe ich gesagt, klar, ich meine, du bist ein freier Mensch, kannst ja machen, was du willst, aber stell dir mal vor, also ich persönlich glaube an Gott, das weißt du ja schon von mir, und nehmen wir mal an, es ist wirklich was dran an der ganzen Sache, dass es wirklich einen Gott gibt, der dich von ganzem Herzen liebt, einen Gott gibt, den du in dein Leben einbeziehen kannst, einen Gott gibt, der dir hilft, mit manchen Ängsten, Sorgen umzugehen, der sogar einen Plan hat für dein Leben, der so viel Erfüllung schenken will. Wenn das wirklich alles stimmen würde, dass du so ein, ja, da so ein neues Leben entdecken kannst, dann wäre es doch eigentlich schade darum, wenn man das erst relativ spät entdeckt. Es wäre doch zumindest gut, das vielleicht schon schneller irgendwie mal auszuchecken, ist es jetzt, ist da was dran oder nicht. Und auf der anderen Seite, wenn du irgendwann merkst, Mensch, das war gar nichts, ich meine, da kannst du ja voll viel Zeit sparen, da musst du nicht mehr sonntags in die Kirche gehen und so, kannst du einfach viele andere Sachen machen. Und er hat gesagt, ja, stimmt, ist vielleicht schon was dran. Und dann war so Mitte Dezember und habe ich gesagt, keine Ahnung, ich mache jetzt mal einen Vorschlag, vielleicht könnt ihr das helfen. Lass uns doch vielleicht so Ende Januar wieder treffen und ich mache es so, ich werde dafür beten, dass Gott dir das irgendwie zeigt, ob es ihn gibt, ob es Gott wirklich gibt, ob da was dran ist oder nicht und du kannst dir auch das irgendwie durch den Kopf gehen lassen oder vielleicht nur was lesen oder was auch immer. Und dann hat er gesagt, ja okay, komm, lass uns das doch machen. Dann haben wir uns Ende Januar wieder getroffen und haben wir erst über Gott und die Welt geredet, über was man halt so redet. Und dann habe ich gesagt, Armin, weißt du noch, das letzte Mal, Mitte Dezember, wo wir darüber geredet haben, habe ich dich ja gefragt, ob es irgendetwas gibt, was dich irgendwie davon abhält, diesen Schritt zu gehen. Und hat er gesagt, ja, doch, ich erinnere mich. Dann habe ich gesagt, ja, und? Hast du irgendwie drüber nachgedacht? Ja, doch, ich will das. Dann habe ich gesagt, ja, wie, ich will das. Also, nee, doch, er will wirklich mit Jesus leben. Ja. Hast du schon mal irgendwie das Gott direkt gesagt oder mal nochmal ganz bewusst das im Gebet dein Leben Jesus gegeben? Nee, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann, sollen wir es machen, oder? Ja, klar, gut, machen wir das. Dann waren wir ein bisschen wandern, dann sind wir also ein bisschen spazieren gewesen und dann sind wir danach bei mir in meiner Bude gewesen und haben wir gebetet und ich habe ihm nochmal genau erklärt, wie das funktioniert. Gibt da so eine Möglichkeit, wie man das zum Beispiel auch aufmalen kann. Eben, es gibt Gott, der dich liebt und irgendwie spürt man das, dass wie so ein Abstand zwischen Gott und einem ist, spürt eigentlich jeder Mensch. Keiner fühlt sich total mit Gott verbunden. Und Jesus kam genau für diesen Abstand, den man oft spürt, für dieses trennende, oft auch eben diese trennende Sache zu Gott. Und dass Jesus genau dafür kam, dass wir unser Leben in dass wir Gott darum bitten können, dass er uns vergibt. Und das können wir eben machen bei Jesus. Zu uns gekommen ist. Ich habe es ihm, glaube ich, besser erklärt wie euch jetzt, egal. Aber viele von euch wissen es schon. Okay, dann habe ich ihm das nochmal erklärt, dass er genau checkt, um was geht es eigentlich. Nicht einfach nur schnell irgendwas unterschreibt und das Kleingedruckte nicht gelesen hat. Und dann haben wir das gemeinsam, das Gebet gesprochen. Und es war eines der ersten Male, wo ich das so live erlebt habe, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Und das ist gerade die ersten Male, denkst du dir, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das funktioniert wirklich. Und so, weil man denkt sich immer, ja, wie jetzt ein Gebet, ich meine, ich kann jetzt nicht Heiliger Geist spielen oder irgendwas einspielen, Fanfare oder was weiß ich, es muss ja irgendwie muss ja schon Gott was, muss ja Gott irgendwie schon was machen. Und dann haben wir das Gebet gesprochen und haben wir nochmal ein bisschen weiter geredet und dann plötzlich hat er von sich aus gesagt, du Mike, du hast mir nochmal das Angebot gemacht, dass wir uns eigentlich auch so regelmäßig treffen könnten und auch so wie so dieses eine Buch da durchgehen können, wo es so um die Grundlagen vom Glauben geht. Ich würde es gerne machen. Und ich habe mir gedacht, wow, scheinbar ist wirklich etwas passiert. Und das ist, glaube ich, so eine zweite Auswirkung, die passiert, wenn jemand sein Leben in Gottes Hand legt und wenn jemand aus dem Heiligen Geist neu geboren wird, der Heilige Geist in einen reinkommt, dass du einen Hunger nach mehr bekommst. Dass du einen Hunger danach bekommst, in deiner Beziehung zu Gott zu wachsen, einen Hunger danach bekommst, immer mehr Lebensbereiche mit Gott anzugehen. Und er hat vielleicht eine halbe Stunde später hat er selber zu mir gesagt an diesem Tag, ich weiß gar nicht, warum ich so lange gezögert habe. Plötzlich, wenn der Heilige Geist nicht reinkommt, es verändert was. Es ist nicht einfach nur ein Gebet und irgendwie so. Es wird einem nicht immer vielleicht warm oder irgendwie was ganz Dramatisches passiert, aber es passiert etwas. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es passiert etwas. Und wenn man dann diesen Schritt gegangen ist, merkt man, wow, das hat sich wirklich gelohnt. Und je enger du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr wirst du merken, dass das in allen Lebensbereichen wirklich gut kommt. Vielleicht kennst du das auch aus anderen Bereichen in deinem Leben. Es gibt manchmal ja Dinge, wenn man die hat, kann man sich im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen, wie es war, ohne sie zu leben. Oder? Mir ging es zum Beispiel zeitlang so mit dem Navi. Also ich bin beruflich viel unterwegs, düst viel durch die Gegend, immer wieder andere Ortschaften. Und lange Zeit war auch meine Frau noch dabei, haben so Konzerte gemacht. Und wir hatten kein Navi, hatten immer nur so eine Wegbeschreibung von so Veranstaltungen. Mit Musikern machen so Konzerte. Und dann waren wir im Auto gesessen und dann haben wir immer versucht, da irgendwie das zu finden. Und am Anfang waren wir schon total zerstritten und genervt, dass ich nicht zugehört habe. Ja, die sagt, ich habe doch rechts gesagt. Da habe ich aber gedacht, du meinst links. Und dann fahren wir halt da hin und her. Und dann kommst du raus und dann kommt der Veranstalter, hallo, und du, ja, hallo, vielen Dank für die dumme Wegbeschreibung, Dankeschön. Also es war wirklich ein Stress und seitdem wir jetzt das Navi haben, wow, das ist irgendwie richtig cool. Und ich glaube auch, also Navi ist ja nur so ein kleines Ding, aber ich glaube, wenn du wirklich da durchkommst und das zum ersten Mal erlebst und mehr aus dem Heiligen Geist lebst, das verändert wirklich was. Das ist wirklich eine neue Geburt, das ist ein neues Leben, das ist nicht nur so ein Marketing-Trick, dass Leute sich darauf einlassen, neues Leben, neue Geburt, klingt ja super und so, sondern da steckt wirklich was drin. Es gibt so einen, der Heilige Geist entwickelt dir so wirklich so einen tiefen Hunger nach mehr, so wie es zum Beispiel der David im Alten Testament ausgedrückt hat, im Psalm 42. Da heißt es, wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Nein, du bist kein Hirsch, aber man kann es vielleicht trotzdem so ein bisschen nachvollziehen. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wiederkommen? Wann vor seinem Angesicht stehen? David hatte wirklich eine Sehnsucht nach diesem Gott. Und manchmal ist es auch für Menschen so, die zum Beispiel andere Christen mitbekommen oder auch ab und zu mal in der Kirche dabei sind, dass sie manchmal sagen, wow, ist irgendwie schon nett hier und finde ich super, da komme ich ab und zu, aber irgendwie so das volle Programm, so regelmäßig kommen, irgendwo mitarbeiten und dann auch noch beten und noch Bibel lesen, ach du liebe Zeit. Was man da alles machen muss, ist oft dann unverständlich, aber wenn der Heilige Geist in dir drin ist, dann dann spürst du, wow, da steckt ja so viel Gutes für mich drin. Ich wünsche mir das. Ich mag mit diesem Gott Zeit verbringen und ich mag mit anderen Menschen auch Zeit verbringen, die auch schon länger mit diesem Gott unterwegs sind. Es ist keine Pflichterfüllung, es gibt ja kein Punktesystem, das immer abgehakt wird, der Andi Neumann immer abhakt, wer alles da ist und so, sondern es ist total freiwillig und wir kommen, weil wir das erlebt haben irgendwie mit Gott. Also eine zweite Auswirkung davon. Ein Hunger, tiefen Hunger nach Gott. Und eine dritte Auswirkung, du bekommst einen unerschöpflichen Vorrat an positiven, auferbauenden, motivierenden, lebensbejahenden Gedanken. Ich lese nochmal, du bekommst einen unerschöpflichen Vorrat an positiven, auferbauenden, motivierenden, lebensbejahenden Gedanken. Und ich glaube, das kennt auch jeder, wie oft hat man mit negativen Gedanken zu kämpfen. Und ich denke, du musst da nicht mal Christ sein. Jeder Psychologe oder Psychotherapeut, jeder weiß das. Die größte Schlacht, die eigentlich in deinem und meinem Leben gekämpft wird und die entscheidet, wie du durchs Leben gehst, ist die Schlacht in deinem Kopf. Das heißt, deine Gedanken bestimmen dein Verhalten, deine Emotionen und schlussendlich dein ganzes Leben. Es ist wirklich extrem entscheidend, wie du gedanklich rangehst. Man denkt immer manchmal, die äußeren Umstände müssen sich ändern und dann wird es mir gut gehen. Aber je mehr du draufkommst und je mehr du da wirklich reingehst, wirst du merken, die äußeren Umstände bewirken vielleicht ein kleines Hoch, aber schlussendlich das Entscheidendste ist, wie du innerlich denkst und wie du innerlich an Dinge drangehst. Es gibt Menschen, die haben sehr schwierige Lebensumstände und die strahlen so eine Freude aus. Und es gibt Menschen, die haben eigentlich fast alles und so und die sind tot unglücklich. Und wenn man das bedenkt, dass die Gedanken so entscheidend sind, was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, deine Gedanken positiv zu beeinflussen? Wäre doch eine krasse Sache, oder? Der Paulus und der Timotheus haben mal einen Brief an eine Kirche in Philippi geschrieben und haben darin folgenden Ratschlag gemacht und haben gesagt, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Und mich persönlich ist ein Lieblingsvers von mir, merke ich immer wieder, genau, mal konzentriere dich auf die guten Dinge und es verändert wirklich etwas. Und beziehe auch oft immer Gott ein, sage Gott, bitte hilf mir, mich an den richtigen Dingen zu orientieren. Und es verändert meinen ganzen Tag, mein ganz normales Alltagsleben. Aber wenn du jetzt diesen Ratschlag, was mir in Philipper 4, was ihr gerade damit gelesen habt, wenn du diesen Ratschlag einem Menschen gibst, der zum Beispiel in Depressionen drinsteckt, dann sagt er vermutlich, ja, das wäre ja schön und gut, Mike, aber das gelingt mir nicht. Weil wenn ich versuche, positive Gedanken zu denken, diese positiven Gedanken, die teilweise, ich kann mich nicht mal konzentrieren und wenn ich mich konzentriere, dann kommen so viele negative Gedanken. Und jeder kleine positive Gedanke kommt gleich so eine dicke Wolke über mich drüber, über meinen Kopf. Ich packe das einfach nicht. Und das ist, glaube ich, wenn du das vielleicht selber auch so erlebst, das ist ein Zeichen davon, dass man wirklich so in Depressionen drinsteckt. Und Depressionen zu haben, es bedeutet eben fast ständig in solchen negativen Gedankenspiralen sich drin zu verfangen und nicht rauszukommen. Das ist die weit verbreiteste psychische Krankheit in Deutschland. Über 4 Millionen Menschen leiden darunter. Und vor einigen Jahren hatte ich eine Nachbarin, die war so Ende 40, und sie lebte ganz allein im gleichen Haus, wo ich auch gelebt habe damals. Und sie hatte auch mit Depressionen immer wieder zu kämpfen. Und noch dazu hat sie auch ein Jobproblem. Es war sehr unsicher, ob sie den Job behalten konnte. Und sie hatte auch ein Alkoholproblem, hat immer wieder auch getrunken. Und ich habe das ein bisschen so mitbekommen. Also ich bin unten, ich habe im zweiten Stock gewohnt und sie war gleich im ersten und saß immer direkt auf dem Balkon draußen, wenn du vorne so reingegangen bist, so einfach oben saß sie oft am Balkon und hat geraucht und war halt wirklich recht traurig da oben gesessen. Und dann habe ich immer wieder mal mit ihr ein bisschen gequatscht und mit ihr geredet, wie es ihr geht. Und mehr habe ich gemerkt, Mann, oh Mann, diese Frau, die braucht irgendwie Hilfe und was kann ich, kleiner Wurm, was kann ich dir jetzt eigentlich wirklich groß helfen? Und dann hat sich das ziemlich zugespitzt und als sie dann mal wieder wirklich bei Sinnen war und nicht nüchtern war, manchmal war sie auch alkoholisiert und dann habe ich wirklich mal die Gunst der Stunde genutzt und habe ihr nochmal gesagt, du, ich würde mir so wünschen, dass es in deinem Leben wirklich sich etwas positiv nach vorne bewegt. Aber ich weiß, es ist für dich wahrscheinlich ein Riesenberg, aber ich weiß aus meinem eigenen Leben, es gibt einen Gott, der kann wirklich einen Unterschied machen in deinem Leben. Und ich kenne andere Menschen, die haben auch schon eine schwere Zeit durchgemacht und haben auch schon viel depressive Gedanken gehabt und so. Und Gott hat die wirklich rausgeholt. Und wir haben da so länger darüber geredet und habe ja dann auch das nochmal erklärt und habe gesagt, also die Grundlage dafür, dass du irgendwie positive Gedanken denken kannst und da wirklich eine richtig super Unterstützung bekommst, ist, dass du dein Leben in die Hand Gottes legst. Weil wenn klar ist, in deinem Leben ist Jesus der Chef, ist Jesus der Herr, das ist die beste Grundlage, dass dein Leben sich nach und nach ordnen kann, die verschiedenen Lebensbereiche. Und ich habe das auch nochmal erklärt mit diesem Gräbli, wie damals auch dem Armin, was es heißt, irgendwie sein Leben in Jesus, in Gottes Hand zu legen, warum Jesus sterben musste. Und sie hat dann schlussendlich gesagt, okay, sie will das, sie will auch diese Entscheidung treffen. Dann haben wir da gemeinsam gebetet. Vorher schon ein bisschen aufgeschrieben, noch mal ein paar Mal durchgegangen, dass sie genau kapiert, um was es geht. Und sie hat gesagt, nee, sie will das auf alle Fälle. Und sie hat dann gebetet, hat ihr Leben in Gottes Hand gelegt. Und dann war auch wieder so ein Moment, plötzlich war Amen. Und haben wir auch wieder gedacht, hoffentlich funktioniert das irgendwie. Hoffentlich passiert da jetzt was. Und dann hat sie diesen Zettel, wo ich vorher schon ein bisschen was aufgeschrieben hatte für sie und ihr da was aufgemalt hat, hat sie so den Stift und Zettel von mir so rübergezogen und hat dann plötzlich angefangen, so irgendwas aufzuschreiben. Dann habe ich mir gedacht, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt Einkaufszettel und es hat nicht funktioniert, was auch immer. Und dann hat sie da ein paar Sachen aufgeschrieben und dann war sie fertig. Dann habe ich gesagt, was hast du denn da jetzt aufgeschrieben? Und dann hat sie diesen Zettel zu mir rübergeschoben und ich habe mir das danach extra nochmal für mich selber aufgeschrieben. Und sie hat aufgeschrieben, ich bin Gottes Kind. Gott meint es gut mit mir. Gott ist die Liebe. Und das Vierte, ich muss keine Angst haben und mir keine Sorgen machen. Dann habe ich zu ihr gesagt, wie kommst denn du da jetzt drauf? Dann hat sie gesagt, das kam mir gerade so. Dann habe ich mir gedacht, wow, es hat funktioniert. Es verändert was. Also wenn jemand wirklich in depressiven Gedanken drin hängt und der Heilige Geist kommt in dich rein und plötzlich sagt, lass mich mal, komm, gerade ein paar Gedanken, vielleicht stimmt das ja, ich schreibe mal auf, hey cool, ich bin Gottes Kind, Gott meint es gut mit mir, Gott ist die Liebe, ich muss keine Angst haben, mir keine Sorgen machen. Ich habe gedacht, wow, es verändert wirklich etwas. Es ist eine neue Geburt. Und das gilt für jeden Menschen. Wenn du diese neue Geburt in Jesus erlebst, dann hilft dir der Heilige Geist, dich mit so positiven, auferbauenden Gedanken zu versorgen, die dein ganzes Leben verändern können, wenn du das willst. Das ist keine einmalige Sache, das ist so der Startschuss, ein neues Fundament, auf dem du leben kannst. Und alle, die schon länger Christen sind hier, die wissen, man hat dennoch oft auch negative Gedanken und es liegt an dir, dich auch immer wieder ganz neu dafür zu entscheiden. Aber mit dieser Grundlage hast du wirklich die Möglichkeit, das immer wieder neu anzuzapfen und spürst definitiv, denke ich, wirklich die Auswirkung davon. Wenn du das nicht hast, es ist extrem schwer, da rauszukommen, wenn du so in negativen Gedankenspiralen drinsteckst. Aber wenn du den Heiligen Geist in dir hast, du hast dann wirklich so eine Standleitung zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hilft dir, diese Worte, die er zu dir spricht, oder auch wenn du die Bibel liest, das nicht nur als Worte zu sehen, sondern die Worte und die Gedanken gehen ins Herz und verändern dich. Ich möchte zum Schluss kommen. Wie kann ich jetzt in diesen Genuss dieses Unterschieds kommen? Wie kann ich in Jesus von Neuem geboren werden? Also zurück in den Bauch, haben wir schon gelesen am Anfang, macht keinen wirklichen Sinn. Also deine Mama kann entspannt sein, muss da nichts passieren. Brauchst deine Mutter nicht für das, auch gut. Als Jesus auf der Erde gelebt hat und dann so die letzten Tage, als er hier noch auf der Erde war, war es dann so, dass er dann später ja in den Himmel gefahren ist und einige Tage später waren so seine Nachfolger, seine Jünger waren zusammen und der Heilige Geist kam dann eben einige Zeit später an Pfingsten auf die Menschen, die dort waren und in dem Viertel, wo das passierte, kamen dann plötzlich auch viele Menschen drumherum hergelaufen und sie fragten sich, was denn da eigentlich los ist. Und viele dachten sich, die sind ja hackedicht, also richtig dicht, die stecken im Volldarsch und das schon in der Früh. Manche haben vielleicht gedacht, Mensch, jetzt wissen wir das Geheimnis der Christen, die trinken so viel Alkohol, deswegen sind sie so fröhlich. Keine Ahnung, genau. Stehen nicht in der Bibel, war nur so eine Idee. Wie auch immer. Auf jeden Fall war das für die ein bisschen komisch. Die sind alle hackedicht, mitten in der Früh, stecken im Volldarsch, was ist da los? Und einer der Anhänger von Jesus, Petrus, erklärte es ihnen. Und er hat dann gesagt, das, was ihr hier seht und was ihr hier erlebt wurde schon seit Jahrhunderten vorhergesagt. Das waren ja fast alles Juden, die dann herbeigelaufen sind. Und er hat dann klar nochmal erklärt, dass der Sohn Gottes als Mensch auf die Erde kommen wird, wurde schon lange vorhergesagt. Dass er von euch gekreuzigt werden wird, wurde schon lange vorhergesagt. Dass er am dritten Tag von den Toten auferstehen wird, wurde schon lange vorhergesagt. Dass der Heilige Geist kommen wird, so wie ihr es jetzt seht, wurde schon lange prophezeit. Und plötzlich haben die Leute gecheckt, oh Mann, stimmt, vielleicht ist da ja wirklich was dran und wir stehen jetzt wirklich an einem ganz entscheidenden Wendepunkt in der Menschheit. Und es heißt da an dieser Stelle in der Apostelgeschichte, wie reagierten die Leute? Es traf sie mitten ins Herz. Plötzlich fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, was hier eigentlich abgeht und was auch die letzten Jahre abging und was es eigentlich mit diesem Jesus wirklich auf sich hatte. Und sie haben dann gefragt, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Alle, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Da steckt relativ viel drin, aber das Zentrale kommt, glaube ich, ist eigentlich gleich so am Anfang. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das heißt, es braucht eine klare Entscheidung. Wenn du dich von etwas abwendest, du musst wirklich eine Entscheidung treffen. Wenn du in diese Richtung gehst, okay, ich drehe jetzt um. Ich will mit Dingen anders umgehen. Und was heißt es? Wendet euch ab von euren Sünden. Was ist Sünde? Das wäre natürlich ein Riesenthema für sich. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Sünde sind eigentlich zerstörerische Verhaltensweisen, die dich und andere kaputt machen und auch Verhaltensweisen, die dich von Gott fernhalten. Also alles, was dich von Gott irgendwie trennt und was dich kaputt macht, das ist Sünde, das ist nicht im Sinne Gottes. Und manchmal wirken bestimmte Dinge und Verhaltensweisen von uns sehr, sehr verlockend und es gibt einem oft auch einen kurzzeitigen Kick, aber es macht dich auf Dauer immer kaputt. Das ist so ein Kennzeichen davon. Am Anfang denkst du, wow, das ist cool, aber auf Dauer macht es dich kaputt und lässt dich leer zurück, zerstört Beziehungen, dich selbst, macht dein Selbstbewusstsein kaputt. Und das Schöne ist, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann kannst du auch ganz bewusst sagen, Heiliger Geist, Gott, bitte leite mich. Gibt es in meinem Leben noch Sünde? Ich möchte wirklich in jedem Lebensbereich umkehren. Ich möchte dir nachfolgen. Also das Erste, wendet euch ab von euren Sünden und genauso nicht nur mit Dingen Schluss machen, sondern wendet euch Gott zu. Entscheide dich für Gottes Annahme, für Gottes Vergebung, für seine Liebe, für seine Führung, für die ehrliche Gemeinschaft mit anderen Jesus-Nachfolgern, für Gottes gute Pläne für dich. Eine Entscheidung für ein Leben mit Gott ist wirklich eine geistliche Wiedergeburt und es bedeutet ein Nein zur Sünde, ein großes Nein zur Sünde und ein großes Ja zu Gott. Und ich möchte jetzt die Band nach oben bitten. Und bevor wir gleich noch ein Lied gemeinsam singen werden, möchte ich gern noch kurz zwei Sachen sagen. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Und ich weiß ja nicht genau, was gerade dir so in deinem Kopf rumschwirrt und wie es dir geht. Und wenn du vielleicht heute da bist und das für dich irgendwie etwas Neues ist und du sagst, ich glaube eigentlich schon lange an Gott und irgendwie bin ich doch ein netter Kerl und so oder eine nette Frau, aber irgendwie habe ich gespürt, ich kenne diesen Unterschied nicht, ich habe noch nicht diesen Schritt gegangen. Und vielleicht sagst du auch, okay, ich merke, da fehlt mir irgendwie etwas, aber momentan ist mir das alles eigentlich ein bisschen too much. Das ist mir irgendwie zu viel, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dann möchte ich dir sagen, super, denk drüber nach, finde in deinem Tempo für dich raus, wo es für dich hingeht. Und vielleicht hast du auch eine ganze Menge von Fragen und dann wünsche ich dir, dass du auch Menschen hast um dich rum, die vielleicht schon an diesen Gott glauben eben und die dir helfen können, mit diesen Fragen umzugehen. Wir haben auch hier in der Aache ja verschiedene Kleingruppen, die sich auch unter der Woche treffen. Und diese Kleingruppen sind nicht nur für Menschen, die schon ganz lange mit Jesus leben, sondern da kannst du auch reingehen, wenn du sagst, ich möchte einfach mal meine kritischen Fragen loswerden, einfach mal mit Leuten näher drüber reden, wie kann denn das funktionieren oder wie macht denn ihr das, mich einfach mal näher informieren. Und wenn du da Interesse hast, kannst du einfach auch nach dem Gottesdienst draußen an dem Infotisch, kannst du draußen dich mal informieren, wo es auch Kleingruppen gibt und wo du auch mit reinkommen könntest. Oder vielleicht bist du heute auch da und bist wieder Freund, wie der Armin, von dem ich dir erzählt habe. Du weißt vielleicht schon vieles, hast dich auch schon mit vielen auseinandergesetzt, und bist vielleicht auch schon länger hier mit dabei, findest es irgendwie ganz schön und nett und schön warm da drin. Und dennoch merkst du eben, es fehlt mir etwas. Und dann möchte ich dir heute die Frage stellen, wie mein Freund Armin damals: Was hält dich davon ab, diesen Schritt zu gehen? Und vielleicht bist du auch heute da und eben bist schon länger mit Jesus unterwegs. Vielleicht hast du auch in deinem Umfeld Menschen, mit denen du schon öfters über den Glauben geredet hast. Vielleicht hast du die auch schon ab und zu mal mitgenommen zu einem Gottesdienst oder was Ähnlichem. Und du merkst, wow, da bewegt sich eigentlich etwas bei denen, aber du hast vielleicht noch nie den Mumm gehabt, einfach mal zu fragen: Du, gibt es irgendetwas, was dich eigentlich davon trennt? Ich denke, das ist eine sehr, sehr offene Frage. Es ist nicht darum, hey, du musst dich jetzt bekehren und da, sondern einfach mal nachfragen: Gibt es etwas, was dich davon abhält? Und ich habe das schon öfters in meinem Leben erlebt, dass häufig Menschen gesagt haben: Stimmt eigentlich, es gibt eigentlich nichts, was mich davon abhält. Oder manche haben auch gesagt: Stimmt, ich kann es ja genau sagen, sofort wie aus der Pistole geschossen, Punkt 1, Punkt 2. Und dann ist es auch gut, irgendwie das vielleicht irgendwie anzugehen und gemeinsam darüber zu reden und zu schauen, ob man nicht diese Barriere auch irgendwie aus dem Weg räumen kann. Und wenn du vielleicht da jemanden in deinem Umfeld hast, vielleicht könnte es auch dran sein, dass du sagst: Komm, ich nehme mal die Zeit, einfach das mal nachzufragen, ob ich vielleicht meinem Freund oder Bekannten hier helfen kann. Aber vielleicht sagst du auch: Eigentlich ist alles klar, Mike, es trifft mich mitten ins Herz, so wie damals bei der Apostelgeschichte. Ich will ein Ja zu diesem Gott sagen, der schon lange zu mir Ja gesagt hat. Und dann möchte ich jetzt dir die Möglichkeit geben, mit mir ein Gebet zu sprechen. Und auch alle, die vielleicht auch in ihrem Leben schon mal diese Entscheidung getroffen haben, dürfen gerne mitbeten, wenn du das willst. Du kannst es leise beten oder du kannst es auch laut beten. Und ich habe so ein vorformuliertes Gebet. Ich habe es extra so gemacht, dass wir jetzt hier auf der Leinwand hier mit sehen. Und vielleicht kannst du es mal kurz durchlesen. Wie gesagt, es ist immer gut, wirklich überlegt, so eine Entscheidung zu treffen. Es gibt nichts, soll keine Überraschungen geben. Nicht mal, mach ich jetzt mal, war so schön heute, es hat geschneit, jetzt bekehre ich mich. So, sondern es geht wirklich um etwas. Vielleicht liest du einfach mal in Ruhe durch. Und wenn du dann merkst, ich möchte das wirklich gemeinsam mal mit den anderen beten, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, dann wollen wir das gemeinsam gleich noch machen. Lass uns vielleicht, wenn du willst, lass uns aufstehen und jeder, der möchte, kann dieses Gebet laut oder leise mitbeten.